Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute zur Frage, ob sich China vom roten zum grünen Drachen entwickelt. Also entwickelt sich China hin zu einer klimaneutralen Nation? Wir beobachten in den letzten Jahren ja eine wahnsinnig schnelle Entwicklung im Bereich der Windenergie und der Photovoltaik. Also ist China auf dem Weg zur Klimaneutralität? Oder ist der Weg noch so weit und wir müssen uns in Europa oder auch die USA, wir müssen uns gar nicht verstecken? Das wollen wir heute in dieser Folge mal etwas genauer beleuchten. Wie ist denn der Stand? Machen wir uns mal ein Bild, indem wir uns mal wieder ein paar Zahlen angucken. Es kommen heute viele Zahlen, viele Statistiken. Das kennt man schon hier im Podcast. Die meisten Zahlen und Daten nutze ich gern, oder die habe ich diesmal wieder verwendet, von der Webseite Our World and Data. Eine sehr gute Webseite, die wahnsinnig viele Daten bereitstellt, sehr transparent bereitstellt. Also kann ich wirklich nur empfehlen, gar nicht nur zu Energie und Energiethemen und auch Klimathemen, sondern wirklich die komplette Bandbreite. Und das ist das Schöne, also es sind immer alle Quellen angegeben. Das heißt, man kann sich auch die Rohdaten nochmal ansehen und prüfen. Und die Daten sind halt alle auch frei verfügbar. Also von daher, kleiner Werbeblock an dieser Stelle, aber es ist wirklich eine ausgezeichnete Webseite, was globale Daten im Allgemeinen angeht. Wenn wir mal anfangen mit der harten Wahrheit in Bezug auf Klimaneutralität. China ist global der größte Emittent an Treibhausgasen. Jetzt schon seit einigen Jahren, also überholt hat China die USA im Jahr 2006. Wir müssen bei dem Vergleich, den wir jetzt in dieser Folge machen werden, immer China vergleichen mit den USA und mit der Europäischen Union, denn der Vergleich mit Deutschland, der funktioniert in dem Fall nicht. Dazu ist Deutschland als Industrienation natürlich zu klein. Wir haben nur 82, 83 Millionen Einwohner. Und China ein kleines bisschen mehr. Also wir müssen den Kontinent oder die Europäische Union in dem Fall vergleichen mit den Vereinigten Staaten und mit China. Wenn man sich das anguckt, also China hat die Europäische Union im Jahr 2000 überholt bei den Treibhausgasemissionen und 6 Jahre später schon die USA. Im Moment ist China bei Emissionen jenseits der 11 Milliarden Tonnen. Die Amerikaner emittieren nur die Hälfte. Das sind so rund 5 Milliarden Tonnen CO2 und die Europäische Union nochmal die Hälfte. Das sind so 2,8 Milliarden Tonnen Kohlendioxid, die emittiert worden sind jetzt im Jahr 2022. Also von daher kann man gar nicht davon sprechen, dass China auf dem Weg ist zu einer Klimaneutralität. Jetzt sind die jährlichen Emissionen sind das eine. Man muss sich dann auch noch die kumulierten Emissionen angucken. Also wir summieren auf seit Beginn der Industrialisierung. Auch das kann man ja machen. Und wenn wir uns das mal ansehen, also die Amerikaner haben bis 2022 430 Milliarden Tonnen Kohlendioxid emittiert. Also sind damit auch weltweit der größte Emittent, die Europäische Union, knapp 300 Milliarden Tonnen, also etwas weniger. Da sind die größten, in Anführungszeichen, treibenden Kräfte natürlich Deutschland. Großbritannien spielt eine Rolle, die Franzosen trotz der Kernkraft natürlich auch. Also es gibt in Europa eine ganze Reihe an Ländern, die natürlich, oder wir setzen alle immer noch auf fossile Energieträger, auch wenn sich da einiges getan hat, in der Struktur verändert hat, aber Großbritannien natürlich als das erste Industrieland mit der industriellen Revolution, beginnend Mitte des 18. Jahrhunderts bereits und dem Einsatz der Kohle. Deutschland hat dann sehr schnell aufgeholt. Wir sind als Land, also Deutschland ist als Land auf Platz 4, was die kumulierten Emissionen angeht. Also auch das muss man sich immer bewusst machen, wenn diese Diskussion geführt wird. Bei den Treibhausgasemissionen, ja, Deutschland hat nur 2% Anteil als Einzelland an den globalen Emissionen, aber bei den zusammengesetzten Emissionen, also über den Zeitraum seit Beginn der industriellen Revolution, sind wir hinter China, USA ist noch auf Platz 1, China und Russland sind wir auf Platz 4, also kein so rühmlicher Platz. Also, wir sind bei 300 Milliarden Tonnen, die Chinesen bei 260 Milliarden Tonnen. Und wenn man jetzt mal hochrechnet, unter der Annahme, das ist natürlich sehr stark vereinfacht, damit wir mal so eine Idee gewinnen, denn die Emissionen in den USA und in Europa, die fallen jetzt seit einigen Jahren, also in der Europäischen Union. Tatsächlich, also der Peak war 1979 und dann gingen die Emissionen, also stabilisierten sie sich viele Jahre und seit 2007 sind sie rückläufig in der Europäischen Union. Also wir kommen von 3,7 und sind jetzt bei 2,6 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen. Also offensichtlich, die Europäische Union macht doch Dinge richtig, was die Reduktion der Treibhausgasemissionen angeht. Die Amerikaner ähnlich, also auch da 2007 den Peak erreicht und jetzt auf einem abfallenden Ast, geht zwar mal rauf, mal runter, die kommen von, ja, das sind so gut 6,1 Milliarden Tonnen, sind jetzt bei 5,1. Also auch da hat sich etwas verändert in den Vereinigten Staaten. Also rückläufig China, massiver Anstieg, weil China natürlich primär auf Kohle setzt als Energieträger. Gucken wir uns gleich noch etwas genauer an, wo das herkommt. Aber wenn wir jetzt mal die Emissionen 2022 hernehmen und einfach mal hochrechnen, wie lange dauert es, bis China die Europäische Union überholt, was die kumulierten Emissionen angehen, dann dauert das noch 4 Jahre. Also 2026 wird China die Europäische Union überholen, was die kumulierten Emissionen angeht. Und die Chinesen haben eigentlich einen signifikanten Anteil oder spürbaren Anteil erst Ende der 50er, Anfang der 1960er Jahre gehabt. Also da ging das los mit der industriellen Entwicklung in China mit den damals verbotenen gesellschaftlichen Umwälzung. Die Amerikaner werden 2048 überholt von China bei den kumulierten Emissionen. Das heißt also, ich sag mal, eher früher als später, aber auch da, die Chinesen tun ja einiges, schauen wir uns gleich an, hinsichtlich der Treibhausgasemissionen. Aber wenn wir jetzt nur die aktuellen Emissionen mal fortschreiben, sind wir im Jahr 2048, dann ist China der global größte Emittent an Treibhausgasen. Und das ist, das muss man sich bewusst machen. Also China ist bei aller wahnsinnig schnellen Entwicklung auf einem schwarzen Weg, wenn wir mal die Farben so wählen, dass wir fossil mit schwarz und die erneuerbaren, die klimaneutralen Energien mal mit grün bezeichnen. Also da ist China überhaupt nicht. Und ja, kann man das jetzt irgendwie dann doch noch positiv sehen? Denn also allein die Emissionen funktionieren nicht. Gucken wir uns erstmal an, wo das herkommt. Also China ist der größte Nutzer weltweit von Kohle. Da kommt das her. Die, klar, die sind doch die besten und die größten Ausbau Photovoltaik und Wind. Das, und zwar mit Abstand, aber bei der Kohle ist es ähnlich. Also der Zubau an Kohlekraftwerken ist noch so, dass wir pro Woche ein neues Kohlekraftwerk haben. Das hat sich alles verlangsamt. Das war früher, also früher heißt noch vor einigen Jahren, tatsächlich deutlich schneller. Aber es ist so, dass die Chinesen 1 bis 2, ein bisschen auf die Statistiken an, aber statistisch gesehen 1 bis 2 Kohlekraftwerke pro Woche neu ans Netz anschließen. Also das muss man sich bewusst machen. Wir haben in Deutschland seit Jahren kein Kohlekraftwerk ans Netz gebracht. Das letzte, was wir installiert haben, war bei Hamburg. Das ist aber mittlerweile auch schon wieder außer Betrieb genommen, weil es einfach wirtschaftlich nicht rentabel war. China pro Woche 2 neue. Warum? Kohle ist günstig. Ein Kohlekraftwerk kann man relativ schnell bauen. Das ist keine komplexe Technik. Das, den Energieträger kennen wir sehr genau. Das geht ruckzuck, anders halt als bei der Kernkraft. Da sind natürlich deutlich umfangreichere Maßnahmen notwendig, obwohl es die gleiche energieerzeugende Technologie dahinter ist nämlich ein Dampfkraftwerk. Also von daher, Kohlekraftwerk ist relativ einfach. Deswegen setzt China halt auch auf Kohle. Und es ist tatsächlich so, beim Primärenergieverbrauch ist es so, dass Kohle mit Abstand die größte Energiequelle ist. Das ist natürlich in allen Industrienationen so, dass wir natürlich auf die Fossilen setzen, denn Primärenergie heißt ja auch Gas und Öl. Aber währenddessen in den modernen Industrienationen Kohle keine zentrale Rolle mehr spielt. Das ist dann eher das Erdöl für den Transportsektor und das Erdgas für Kraftwerke, aber auch für den Wärmesektor ist in China Kohle noch bei weitem dominierend. Das sind, also Kohle ist dreimal so viel wie Öl. Das ist der Anteil am Primärenergieträgern. Das sind schon mehr als 60%. Also Kohle ist dominierend in China. Das lässt sich auch daran erkennen, wenn man dann mal sich anguckt, wie groß ist denn der Pro-Kopf-Verbrauch von Gas, Öl und Kohle. Der ist halt in Europa und den USA rückläufig, also die Kohle sowieso, die spielt kaum noch eine Rolle. Also in Europa, kaum ist auch falsch, aber die Kohle hat in Europa oder Europäischen Union einen Anteil, das sind ja 15%, 16%, so in der Größenordnung. Also eine kleine Rolle, natürlich eine wichtige Rolle, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, wir haben natürlich immer noch Nationen, die stark auf Kohle setzen. Dazu zählt natürlich immer noch Deutschland, auch wenn auch da die Entwicklung rückläufig ist. Währenddessen Polen zum Beispiel natürlich noch relativ stark auf Kohle setzt. In den USA sind wir bei etwas über 10% Anteil der Kohle bei den fossilen Energieträgern pro Kopf. Also das ist auch rückläufig, währenddessen in China, wie gesagt, der Anteil A steigt. Also da geht der Verbrauch rauf und wir sind halt dort bei 2/3 des fossilen Energieverbrauchs geht auf Kohle. Und Kohle ist nun mal der dreckigste aller Energieträger, die wir haben. Ob das jetzt Stein- oder Braunkohle ist, das muss man sich halt bewusst machen. Und dann stellt sich die Frage, okay, jetzt haben die Kohlekraftwerke, wo kommt die Kohle denn eigentlich her? Wir in Deutschland sind ausgestiegen aus der Steinkohleförderung vor einigen Jahren, aber weil es zu teuer ist. Die Steinkohle wird importiert aus Australien, aus Russland in der Vergangenheit, mittlerweile nicht mehr. Aber wir kaufen sie auf dem Weltmarkt halt ein. Kolumbien ist auch noch ein Land, die USA. Die Chinesen sind der weltweit größte Förderer von Kohle. Mehr als die Hälfte der Kohleförderung erfolgt in China und das reicht nicht. Die Chinesen müssen, um ihre Kohlekraftwerke zu betreiben, Kohle auf dem Weltmarkt zukaufen. Also das ist schon Wahnsinn. Also in Europa, der Anteil an der weltweiten Kohleförderung beträgt noch nicht mal mehr 2%. Um auch das mal so ein bisschen einzuordnen, die Amerikaner haben so 5%. Viel Kohle halt Australien, da geht Steinkohleförderung tatsächlich im Tagebau, das was wir in Deutschland noch mit der Braunkohle machen, in Garzweiler oder in der Lausitz, das geht in anderen Ländern mit Steinkohleförderung im Tagebau. Und China hat so einen immensen Bedarf an Kohle, dass die Chinesen nicht nur selber größter Förderer sind, sondern auch noch zukaufen müssen. Indien hat mittlerweile auch die USA überholt, was die Förderung angeht. Also auch da ist natürlich eine Entwicklung, aber die Inder sind bei ihrer industriellen Entwicklung, hängen die den Chinesen etwas hinterher. Klar, andere Gesellschaftsstruktur und so weiter und so fort. Aber das ist tatsächlich auch eine Beobachtung. Indien wollen wir heute aber tatsächlich ausklammern. Wie ist der Plan jetzt beim Kohleausstieg? Wir haben ja in verschiedenen Ländern den Plan oder eigentlich die Verpflichtung auszusteigen. Es gibt eine ganze Reihe an Ländern, die den Kohleausstieg beschlossen haben. Die Europäische Union hat da jetzt keine einheitliche Regelung, sondern unterschiedliche Regelungen. Also Großbritannien, Frankreich, Spanien, die wollen bis 2030 aus der Kohle ausgestiegen sein. Die Skandinavier, also Schweden und Norwegen, sind schon seit 2021 frei von Kohle. Deutschland will 2038 ja, wo wir den Kohleausstieg geschafft haben. Polen tatsächlich erst 2049. Die setzen halt noch stark auf Kohle. Weder China noch die USA haben dazu ein Statement abgegeben. Die haben jetzt keinen klaren Fahrplan oder regulatorische Vorgaben gemacht, um aus der Kohle auszusteigen. Das soll natürlich an sich erfolgen, ist aber im Moment nicht geplant. Indien natürlich entsprechend auch nicht. Also von daher merken wir, das ist ein Problem für China. Denn wenn ich zweimal pro Woche ein neues Kohlekraftwerk ans Netz bringe, heißt das natürlich auch, das schalte ich nicht nach einem Jahr ab, weil das natürlich als wirtschaftliches Invest nicht sinnvoll wäre. Und da ist jetzt die Frage, wann werden wir den Emissionspeak erwarten, wie wir ihn jetzt in Europa oder in den USA eigentlich schon erlebt haben, nur auf einem absteigenden Ast sind, sondern wie ist das in China zu erwarten? Im Moment bei der Entwicklung dieser Zahlen der Emissionen ist nicht zu erwarten, dass jetzt in den nächsten Jahren der Peak erreicht ist. Manche Ökonomen glauben, dass das demnächst erreicht sein müsste, aus dem Grund, dass einfach wahnsinnig schnell auch der Ausbau der Erneuerbaren erfolgt. Ein weiteres Problem in Anführungszeichen ist halt, ein Treiber ist der Energiehunger von China. Denn tatsächlich haben die Chinesen eine wahnsinnig schnelle Entwicklung gemacht hinsichtlich des Energiebedarfs. Also der Energieverbrauch in Europa und den USA ist mehr oder weniger stabil. Also vor allem seit den 1980er Jahren, wenn man da mal den Energieverbrauch pro Kopf betrachtet, sind wir in der Europäischen Union ungefähr bei 40.000 Kilowattstunden. Was macht man? Man nimmt den Energieverbrauch des Landes oder jetzt dann der Europäischen Union und teilt ihn durch die Anzahl der Einwohner. Relativ einfache Kennzahl. Da kann man sagen, ich persönlich brauche doch keine 40.000 Kilowattstunden. Doch, da steckt halt drin, also der Stromverbrauch, der ist jetzt als Einzelperson natürlich nicht so hoch. Dann kommt aber noch der Wärmebedarf dazu, der Energiebedarf, den ich als Privatperson habe im Transportsektor. Auch das muss man natürlich noch berücksichtigen. Das ist alles sehr individuell, darf man natürlich alles nicht vergessen. Und dann kommt natürlich noch der Energiebedarf dazu, der Industrie, von Gewerbe. Auch das wird dann umgerechnet auf die Einwohnerzahl, sodass man dann auf diese 40.000 kommt. Die USA liegen da drüber, die haben einen Energieverbrauch von pro Kopf von rund 80.000. Die kommen von 90.000 so in den 1990er Jahren, 2000er Jahre und dann seit 2010 sind wir so ungefähr bei 80.000 Kilowattstunden, also doppelter Energieverbrauch pro Kopf im Vergleich zur Europäischen Union. Und jetzt, China hat einen langsamen Anstieg gehabt und dann ging das so 2002, 2003 in die Höhe durch die industrielle Entwicklung, die dann einsetzte, so mit den 2000er Jahren, dass China Stand heute auf dem gleichen Level ist, was den Pro-Kopf-Energieverbrauch angeht. Also wir sind im Moment 2023 Europäische Union, eine Bürgerin in der Europäischen Union verbraucht ungefähr 35.000 Kilowattstunden. In China sind wir bei 33.000 Kilowattstunden. Vereinigte Staaten sind 77.000 Kilowattstunden, also immer noch ungefähr das Doppelte. Aber das ist entscheidend, denn in der Vergangenheit hat man immer gesagt, ja klar, China entwickelt sich, aber der Pro-Kopf-Verbrauch ist ja viel kleiner. Also die Chinesen haben ja noch gar nicht den Energiebedarf und den Energiehunger, den wir hier in der hochentwickelten Europäischen Union haben. Doch, da sind die Chinesen mit. Aber natürlich bei weitem nicht alle. Das ist halt auch ein starkes Gefälle. Wir haben die ganzen Metropolregionen, die großen Industrien, aber natürlich immer noch auch viele Regionen in China, die noch nicht diese Entwicklung durchgemacht haben. Aber die Bevölkerung in China hat den gleichen Pro-Kopf-Energieverbrauch wie Europa. Und der wächst immer noch. Währenddessen Europa und die Vereinigten Staaten rückläufig sind, was den Pro-Kopf-Verbrauch angeht, geht China rauf. Ja. Das heißt also, das müssen wir dann noch mal multiplizieren mit der Einwohnerzahl von China. Und dann sind wir, merkt man, was passiert. Also wir sind bei 1,4 Milliarden Einwohnern in China. Ne? Also USA zum Vergleich sind bei 333 Millionen Einwohnern. Das pro Kopf mal Anzahl Einwohner. Europäische Union vielleicht auch dazu vielleicht 750 Millionen Einwohner. Ne? Also was so die Einwohnerzahl angeht, auch das hilft vielleicht nochmal zur Einordnung, dass die USA nur die halbe Bevölkerung haben im Vergleich zu der Europäischen Union. Also, was ist der Treiber? Der Treiber ist halt auch die persönliche Entwicklung in China, der Konsum, der angetrieben wird durch den Wohlstand, den ökonomischen Wohlstand, den sich China erarbeitet. Und dem daraus resultierenden Energiebedarf. Und der muss gedeckt werden. Das macht China halt primär mit Kohle, setzt auch noch auf andere Energieträger. Also Gas spielt jetzt eine untergeordnete Rolle. Tatsächlich ist Kohle der Haupttreiber. Auf Platz 2 ist die Wasserkraft. Also auch da sind die Chinesen führend. Und Platz 3 Wind, Platz 4 Solar, was jetzt die elektrische Energieerzeugung angeht. Erst auf Platz 5 folgt die Kernkraft. Das ist jetzt auch nochmal ein Aspekt. Gucken wir uns euch mal direkt an. Setzt China nicht eigentlich auch total auf Kernkraft? Nee, das tun sie interessanterweise nicht so stark. Klar, China hat Kernkraftwerke zur Stromerzeugung, aber im Vergleich zu den übrigen Industrienationen ist der Anteil relativ überschaubar, wenn man sich das mal ansieht. Also auch da, klar, ist natürlich die Erzeugung raufgegangen. Da ist natürlich jetzt Europäische Union, insbesondere Frankreich, jetzt mal das Beispiel. Aber die Franzosen haben so ungefähr die Hälfte des Anteils bei der Stromerzeugung aus Kernkraft. Aber das ist stabil bzw. in Europa fallend, natürlich auch getrieben durch den Ausstieg in Deutschland, aber nicht nur. Also wir sind da rückläufig, die Amerikaner sind auf einem stabilen Niveau, 800 Terawattstunden haben die Vereinigten Staaten, China ist ungefähr bei der Hälfte jetzt angekommen. Hat natürlich verschiedene Gründe, warum China dort noch nicht so weit ist. Haben wir schon mehrfach diskutiert. Der Bau, die Errichtung, die Inbetriebnahme eines Kernkraftwerks braucht einfach viele, viele Jahre. Denn die Sicherheitsstandards sind entsprechend hoch, der Aufwand ist hoch, die Kosten sind hoch, sodass also da der Zubau nicht so schnell funktioniert. Europa und die USA haben in den 1970er Jahren sehr schnell zugebaut. Also da jetzt vor allen Dingen die Amerikaner haben innerhalb von 10 Jahren, also Ende der 1960er Jahre bis zu den 1970er Jahren, den Ausbau sehr forciert, dann in den 1980er Jahren nach der Ölkrise nochmal ausgebaut, Europäische Union auch, sodass wir das Plateau Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre hatten. Europäische Union ging dann noch ein bisschen weiter. Aber die Chinesen sind da, auch was jetzt die Geschwindigkeit des Zubaus angeht, nicht schneller als Europa oder die USA in den Anfangsjahren der Kernkraft 1970 bis 1980. Also da ist die Entwicklung vergleichbar, obwohl sie halt in den Bereichen der Kohle komplett anders ist. Also da haben die Chinesen einfach weiter zugebaut. Man beobachtet auch eher so eine Plateauisierung, also dass sich die Stromproduktion aus der Kernkraft stabilisiert. Auch da kursieren ja immer die Diskussionen. Ja, aber China setzt ja dann auf Reaktoren der vierten Generation und so weiter. Ja, die probieren da natürlich auch rum. Das sind dann kleine Pilotanlagen, die dann mal getestet werden. Aber diese Entwicklung ist einfach nicht schnell genug. Deswegen wird die Kernkraft global, aber auch in China, eine Rolle spielen, eine kleine Rolle spielen, aber keine, also da erwarte ich jetzt keine große wahnsinnig schnelle Entwicklung. Das ist tatsächlich nicht der Fall, denn der Ausbau ist relativ langsam. Wie kann man das jetzt noch vergleichen? Und dann wechseln wir jetzt mal zu den Erneuerbaren, um zu sagen, er wird vielleicht doch der grüne Drache, denn bisher sind wir eher auf dem Weg des schwarzen Drachens, also der Kohlenutzung. Tatsächlich ist es aber so, dass der Zubau pro Woche in China im Bereich Photovoltaik und Wind ist, liegt bei 6,5 Gigawatt Leistung. Also Photovoltaik und Wind, wir gucken uns hier gleich nochmal einzeln an, 6,5 Gigawatt pro Woche. Ne? Also, die Wocheneinheit ist ganz gut in China. Man merkt es, zwei Kohlekraftwerke bauen die in der einen Woche. Die haben eine Leistung von, ich weiß nicht, ein halbes Gigawatt vielleicht. Also ein Kohlekraftwerksblock 200, 300 Megawatt, so in der Größenordnung. Vielleicht ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Also ich sag mal, roundabout 500 Megawatt, ein halbes Gigawatt. Solar und Wind zusammengenommen 6,5 Gigawatt. Bei Kernkraft sind es 0,09 Gigawatt pro Woche. Also 900 Megawatt, wenn man das mal umrechnet, wieder der Zubau bei der Kernkraft ist. Also Kernkraft spielt beim Zubau keine Rolle. Jetzt können wir sagen, ja, Moment, aber interessiert ja nicht die Leistung, sondern die Energie, die rauskommt. Und ein Kernkraftwerk läuft 6.000 bis 7.000 Stunden, die Windanlage 2.000 voller Stunden, Photovoltaik 1.000 voller Stunden, China vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, geschenkt. Aber dann muss halt eine Photovoltaikanlage, müssen wir 6-mal mehr Leistung installieren, beim Wind 3-mal mehr Leistung, um die gleiche elektrische Energiemenge zu erzeugen. Geschenkt, also 0,09 Gigawatt bezogen auf die 6,5 Gigawatt Windphotovoltaik pro Woche. Also, da sind wir meilenweit vorne. Das heißt also, diese dynamische Entwicklung, die wir bei den Erneuerbaren sehen, sehen wir halt im Kernenergiebereich nicht. Nächstes Argument, und das ist natürlich noch ein Thema, Photovoltaik insbesondere produziert halt nur tagsüber, vor allem in den Mittagsspitzen. Wir beobachten jetzt ja in Deutschland doch, dass man da an erste Netzgrenzen kommt, die Speicherung fehlt und so weiter, haben wir schon diskutiert. Ja, aber das lässt sich lösen, vor allem dann auch marktgetrieben lösen mit Speichermöglichkeiten. Das ist hinzubekommen, gucken wir uns gleich noch an, wie das funktioniert. Aber klar ist, die Kernkraft wird eine kleine, konstante Rolle spielen. Sie wird aber keinen neuen Boom bekommen. Da gibt es überhaupt keine Anzeichen. Ganz im Gegenteil, es geht darum zu gucken, wie man die alten Kraftwerke, die dann doch irgendwann trotz Laufzeitverlängerung dann mal abgeschaltet werden, wie man diesen Rückbau auffangen kann. Das ist halt die große Frage. Und dann wechseln wir jetzt endlich zu den Erneuerbaren. Und da ist China einfach weltweit führend. Die bauen global gesehen mehr Photovoltaik zu als der Rest der Welt. Mehr Windenergie als der Rest der Welt. Im Jahr 2023 gab es Zubau im Bereich Photovoltaik von, das waren so 220 Gigawatt Photovoltaik. Alle anderen Länder der Welt haben gute 160 Gigawatt zugebaut. Wahnsinn. Bei der Windenergie ähnlich. Da haben wir einen Zubau von roundabout 80 Gigawatt, mal so Pi mal Daumen. Währenddessen der Rest der Welt knapp 40 Gigawatt zugebaut hat. Wahnsinn. In Summe hat China im Jahr 2023 300 Gigawatt Photovoltaik, Wind und Wasserkraft zugebaut. Also insbesondere die Photovoltaik ist der absolute Treiber. Und das ist die Beobachtung. Also im Moment boomt die Photovoltaik global. Das ist das, was man auch sieht. Die letzten Zahlen, und da ist jetzt die Webseite Our World and Data so ein bisschen schwierig, weil die noch ein Jahr hinterherhinken. Die haben nur die Zahlen bis 2012 und 2013 war halt das Boomjahr, haben wir auch in Deutschland gesehen mit den gut 14 Gigawatt Zubau. Die Zahlen fehlen jetzt noch, die werden dann auch demnächst ergänzt. Aber das ist die Entwicklung, die wir haben. Die Photovoltaik-Zubau wächst massiv und hat einen wachsenden Anteil. Jetzt dürfen wir halt nicht vergessen, die Kohle ist halt absolut dominierend in China. Wir sind bei über 55%, aber Photovoltaik und Wind holen langsam auf. Wind ist bei knapp 10% mittlerweile, Photovoltaik durch den Zubau bei 7%. Also auch das wieder dürfen wir nicht vergessen. Auch ein Kohlekraftwerk läuft 4000 Stunden Volllast pro Jahr. Das heißt also, da muss ich auch deutlich mehr Solar zubauen, mit der Schwierigkeit halt der Volatilität und der Abhängigkeit der solaren Einstrahlung und der Wetterbedingungen. Aber die Zubauzahlen sind sehr ermutigend. Wenn das so weitergeht, dann kann das dazu führen, oder wird das dazu führen, nicht nur kann, sondern wird dazu führen, dass der Zubau von Photovoltaik und Wind die Treibhausgasemissionen erstmal stabilisiert auf einem viel zu hohen Niveau, aber dann nach unten drückt, weil dann der Anteil der Kohle zurückgehen wird und dann nach und nach, ähnlich wie wir das in Europa beobachten, auch in den Vereinigten Staaten, Kohlekraftwerke aus dem Netz verdrängt werden, weil es einfach daran liegt, dass der Strom aus Erneuerbaren einfach günstiger ist. Denn der Haupttreiber ist ja erstmal die Stromerzeugungskosten und was kostet mich die Einheit Strom. Und da sind Photovoltaik und Wind einfach unschlagbar günstig, günstiger als der Neubau eines Kohlekraftwerks. Und damit sind wir halt auf einem guten Weg. Aber das muss man sich halt klar machen. Also der Zubau ist in China so dynamisch. Klar, die haben auch die Hersteller sind mittlerweile alle in China. Also der Solarmarkt ist komplett dominiert von China. Wir haben in Europa oder auch in den USA wie sehr wenig Hersteller. Wir beziehen unsere Module ja aus China. Haben wir auch schon mal diskutiert. Und auch im Windbereich beobachten wir, dass immer mehr Hersteller aus China kommen. Auch das hat natürlich dann wirtschaftspolitische Gründe, wie China in dem Bereich Wirtschaftspolitik betreibt, dass sich also die deutschen und auch die europäischen Hersteller wirklich schwer tun auf dem globalen Markt. Soll an der Stelle aber gar nicht unser Thema sein. Aber wir beobachten halt, dass China durch die eigenen Ressourcen, durch die eigene Preisentwicklung, durch den Preisverfall einfach wahnsinnig großes Potenzial hat beim Ausbau von Photovoltaik und Wind, denn auch das geht sehr, sehr schnell. Letzter Aspekt ist dann noch das Thema Elektromobilität, denn auch die spielt jetzt ja bei der Transformation der Energienutzung eine entscheidende Rolle. Und auch da beobachten wir, dass China der Treiber ist, also die Hälfte der Autos, also der Elektroauto, so muss man eigentlich sagen, weltweit fährt in China. Also auch das ist eine exponentielle Entwicklung, die wir da beobachten. Man kriegt das jetzt ja mit, wir haben es auch schon diskutiert, gemeinsam mit Christian Kamlott, dass die chinesischen Automobilhersteller primär auf Elektrofahrzeuge setzen und dann natürlich auch den globalen Markt dominieren wollen. Aber tatsächlich beobachten wir, dass die Zahl der Elektroautos in China viel stärker wächst als in Europa oder den USA. Und auch bei den Neuverkäufen, das sind wir bei 2023, ungefähr 60% der verkauften Elektroautos weltweit waren in China. Das ist natürlich immer noch weit weg von dem, was auch im fossilen Bereich passiert. Das haben wir natürlich jetzt nicht vergessen. Aber von den knapp 14 Millionen verkauften Elektroautos waren 8 Millionen wurden in China verkauft. Also das ist ein großer Markt, das darf man auch nicht vergessen, der attraktiv ist. Aber auch da, bis da der Turnaround geschafft ist, dass China komplett oder überwiegende Teil mit Elektroautos unterwegs ist, da sind wir natürlich auch noch nicht. Da darf man sich auch nichts vormachen. Wir sind am Beginn einer Entwicklung, denn in Summe wurden im Jahr 2023 77 Millionen Autos verkauft. muss man mal vorstellen. Also das sind Dimensionen, 77 Millionen Autos, davon 14 Millionen Elektrofahrzeuge. Also machen wir uns da nichts vor. Wir stehen am Anfang einer positiven Entwicklung. Aber wir sind noch lange nicht da, dass global allein der Verkauf an Neuwagen in die Nähe von 50% oder 60% kommt. Da sind wir noch lange nicht. Das kann sich schnell ändern, wenn man das weiter hochrechnet. Kann das vielleicht in 5 oder in 10 Jahren soweit sein, unter sehr günstigen Umständen. Aber im Moment sind wir dabei weiter noch nicht. Und dann haben wir erstmal nur die Neufahrzeuge. Wir haben immer noch die Bestandsfahrzeuge, die 10 oder 15 Jahre in Betrieb sind, die dann immer noch fossile Treibstoffe benötigen und Treibhausgase emittieren. Also auch das muss man sich halt bewusst machen bei der Entwicklung. Ja, der Markt der Elektrofahrzeuge ist exponentiell wachsend, aber wir sind noch lange nicht auf dem Pfad, dass die Elektrofahrzeuge die komplette globale Pkw-Flotte dominieren. Wir haben gute Ansätze, wir sind auf einem guten Weg. Preise entwickeln sich in die richtige Richtung. Das ist, denke ich, auf einem sehr guten Weg. Woran liegt das? Insbesondere natürlich, dass das Lithium für die Batterien günstiger wird. Da interessanterweise ist der weltweit größte Förderer nicht China, sondern Australien. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig in der Debatte bei den Elektrofahrzeugen und den Speichern, ob das jetzt dann Heimspeicher sind oder Batterien, die man dann netzdienlich einsetzt, also große Batterien. Das Lithium kommt zu einem oder weltweit größter Förderer ist Australien mit knapp der Hälfte des weltweiten Fördervolumens. Also deswegen, und da sind die Förderbedingungen natürlich nicht, man kennt das ja mit den Diskussionen, ja, das ist dann unter unmenschlichen Bedingungen wird das gefördert und starke Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Also wie alle Förderung von Rohstoffen kann man es ordentlich machen. Vielfach ist es nicht ganz so sauber, wie man es machen sollte. Aber die Förderländer oder das primäre Förderland, das ist erstmal Australien. Daher beziehen auch wir unser Lithium, wobei wir natürlich aus China, also das Lithium muss ja dann verarbeitet werden zu Batterien und die kommen dann natürlich auch wieder vielfach aus China. So, was heißt das denn jetzt zu unserer Ausgangsfrage zurück? Ist China jetzt als, nennen wir ihn mal, den roten Drachen auf dem Weg zum grünen Drachen? Entwickeln die sich jetzt sehr positiv oder sind die eigentlich der schwarze Drache? Und wenn man ganz ehrlich ist, ist China trotz der positiven Entwicklung im Bereich Photovoltaik und Wind, Elektrofahrzeuge etc. in jedem Segment dominierend und zwar mit Abstand dominierend. Aber die nackten Emissionszahlen zeigen, China ist weiterhin ein tiefschwarzes, fossiles Land. Die setzen auf fossile Energieträger, Kohle und dann kommen Öl und Gas. Und das führt einfach dazu, dass die Treibhausgasemissionen so viel größer sind als in den anderen Industrienationen oder Industrieregionen, will ich mal sagen. Also das ist ein Problem. Die Hoffnung so ein bisschen schwingt immer mit, ja, dass China dann sehr schnell auch eine Transformation hinbekommt und dann die Kurve so schnell, wie sie gestiegen ist, auch wieder fällt. Denn tatsächlich, also haben sich die Treibhausgasemissionen von China innerhalb von wenigen Jahren verdoppelt. Also es hat, ich gucke hier gerade nochmal in den Zahlen, also 20 Jahre gedauert, um die Treibhausgasemissionen von 6 auf knapp 12 Millionen, Milliarden Tonnen zu verdoppeln. Also das darf man alles nicht vergessen. Die Entwicklung ist halt wahnsinnig schnell. Das ist also auch immer noch, sieht sehr exponentiell aus. Und da die Transformation, den Vollstopp hinzubekommen bei den Emissionen, bei der fossilen Energienutzung, das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Das werden wir weiter beobachten, denn auch China hat natürlich hinsichtlich des Klimawandels ein Problem. Viele Städte direkt an der Küste. In der, ja, ich sag mal, erweiterten Taifunregion, ähnlich wie wir das jetzt bei den Amerikanern haben, die ja dann die Hurricane, also in den Hurricane-Routen sind, was aber daran liegt, dass diese
großen Wirbelstürme ja auf den Ozean, also Atlantik und Pazifik, entstehen durch die hohen Temperaturen des Wassers. Luft ist wärmer, kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen und so weiter und so fort. Und dann, wieso kriegen wir in Europa die Hurricanes nicht mit? Die Erde dreht sich drunter weg. Also da haben wir tatsächlich mal einen Standortvorteil. Die Amerikaner liegen halt auf der Route der Hurricanes und dann haben wir den ost- oder südostasiatischen Teil, das ist natürlich dann auch Indonesien, Japan, die dann auf der Taifun-Strecke liegen. Aber das wird, also da ist natürlich auch China dann von betroffen, Starkregenereignisse etc. pp. Und China hat halt einen signifikanten Anteil an den Treibhausgasemissionen kumuliert und damit an der weltweiten Klimaerwärmung. Und da kann man noch so viel sagen, dass China viel tut und viel sagt. Stand heute, nackte Zahlen zeigt, nein. Europa und die USA sind auf einem befriedigenden Weg. Sagen wir es mal so, wenn wir mal in Schulnoten sprechen, wo eigentlich ist das nicht mal ausreichend. Aber immerhin passiert etwas. China ist auf einem völlig ungenügenden Weg. Also dadurch, dass jetzt da viel passiert, ist nett. Aber naja, so wirklich gut funktioniert das tatsächlich nicht. Wir beobachten das mal weiter, was da passiert. Das ist sehr dynamisch, deswegen werden wir das Thema sicherlich regelmäßig streifen. Wir gucken mal, wie sich die Chinesen dort in den nächsten Jahren denn entwickeln werden. In der nächsten Woche geht es dann wieder weiter mit Christian Kamlott. Und in zwei Wochen ist ja wieder der fünfte Donnerstag im Monat, also wieder eine Sonderfolge. Da habe ich mir einen Kollegen eingeladen von der Hochschule Rhein-Waal, Professor Alexander Gerber, ein Kollege, der sich intensiv mit künstlicher Intelligenz in der Lehre beschäftigt. Also wie setzt man KI ein, wie arbeiten wir als Lehrende damit, wie können Studierende damit arbeiten. Das will ich mit ihm mal diskutieren, weil er da empirisch unterwegs ist, sich das genauer anguckt und tiefer eingestiegen ist. Das diskutieren wir dann in zwei Wochen und dann in drei Wochen, also Anfang September, geht es dann wieder weiter mit einer Einzelfolge. Da möchte ich dann das Thema Kipppunkt Golfstrom diskutieren. Auch da deutet sich an, also da geht es jetzt schon in Richtung, wieder in Richtung des Themenfeldes Klimawandel. Der Golfstrom, wir haben deutliche Anzeichen, schwächt sich ab und da gibt es jetzt neuere Untersuchungen, die zeigen, dass der Golfstrom in den nächsten Jahrzehnten, das ist natürlich ein träges System, aber in den nächsten Jahrzehnten sich abschwächen und vielleicht sogar versiegen könnte. Und wir gucken uns dann mal in Anfang September in der Folge an, was hat das für Auswirkungen auf Europa? Haben wir unsere Klimakrise dann gelöst, weil die Wärmemaschinerie Golfstrom, die also milde Temperaturen nach Mitteleuropa bringt, versiegt, ist es dann mit dem Klimawandel hier in Europa zumindest wieder gut. Das gucken wir uns mal an. Spoiler-Alarm. Nein. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.